redet, ist nicht tot.
Willkommen zum zweiten Teil von Frau Diener verreist nach Osteuropa, worin Andrea Diener, die verreist und drüber schreibt, mir über diese Reisen erzählt. Hallo Andrea.
Hallo Holgi.
So, die letzte Sendung hat aufgehört mit dem Verlassen von Transnistrien. Da waren wir also.
Genau.
Wie ging es dann weiter?
Also wir sind in den Bus gestiegen, weil eigentlich sollte es irgendwie, glaube ich, auch einen öffentlichen Bus geben oder sowas in der Richtung. Und der fuhr dann aber nicht und Dings. Und wir sind dann also mit dem Bus, der uns auch am Vortag übers Land gefahren hat und mit der Svetlana, der Traktorfahrerin.
Ah, ja, Svetlana, ich erinnere.
Genau, die fuhr uns dann auch aus Transnistrien wieder raus und in die Ukraine hinein. Mhm. Genau, das sind nämlich, also eigentlich ist Transnistrien mehr oder minder so Speckgürtel von Odessa. Also das ist dann nicht mehr sonderlich weit. Und da fährt man einfach mal so locker rüber.
Locker rüber im Sinne von eine halbe Stunde oder wie?
Nee, schon ein bisschen weiter. Das sind so 100 Kilometer ungefähr. Und aber immer noch relativ, weil ich meine, da ist halt nicht so viel, muss man jetzt mal sagen. So. Genau, also man kann da so rüberfahren und muss wieder sein Ticket abgeben, sein Eintrittskärtchen, das man gekriegt hat und das man um Himmels Willen nicht verlieren darf. Und genau, dann genau zu der Uhrzeit, die halt auch draufsteht, beziehungsweise früher, aber nicht später.
Ach, du sagst, ich reise um 12 Uhr aus und wenn du um 12.30 Uhr ausreist, dann vermuten sie schon, dass du Spionin bist oder sowas.
Schwierig. Ja, du solltest am besten um 11.55 Uhr ausreisen.
Okay.
Mhm. Genau. Und so ein paar Dinge, an die man sich da irgendwie halten muss, um diese ganze Geschichte ernst zu nehmen. Es gibt natürlich wieder keine moldawische Grenze, weil, also eigentlich de facto ist es ja die moldawische Außengrenze.
Ja.
Sie wird aber von Transnistrien verwaltet, die aber natürlich von den Moldawiern nicht anerkannt werden. Deswegen gibt es einen moldawisch-ukrainischen Grenzpakt. Und man reist also aus Transnistrien aus und reist dann in die Ukraine ein und die Ukrainer kooperieren mit den Moldawiern und sagen, ja, okay, wir machen das hier schon. So, es ist wieder alles etwas wirr mit diesen Grenzen. Mhm. Und dann sind wir in der Ukraine. Und erstmal ändert sich nicht so viel und dann fährt man nach Odessa rein und wir sind dort erstmal, also wir sind morgens losgefahren, sind dann pünktlich mittags in Odessa angekommen, haben unsere Koffer erstmal irgendwie schnell ins Hotel geworfen und sind dann Mittagessen gefahren. Dann fährt man so in Odessa in die Stadtmitte, kommt in ein herrliches kleines Café, das heißt Café Kompott in der Nähe des Stadtgartens, kann ich sehr empfehlen. Kompott ist übrigens in dieser Gegend, bezeichnet es eher eine Art Fruchtdrink als ein eigentliches Kompott. Und dort haben wir alle irgendwie herrlich Borscht gegessen, weil Borscht ist ja eigentlich das klassische ukrainische Gericht. Die Russen haben das so ein bisschen adaptiert. Und dort gibt es irgendwie roten Borscht und grünen Borscht. Alles ganz wunderbar und auch ganz super eingerichtet. Und das ist gleichzeitig auch irgendein Jugendsozialprojekt-Dingsi. Und wir sind dann um die Ecke und da gab es funktionierende Geldautomaten, weil
ist das für Transnistrien, die Ukraine? Achso, Transnistrien.
Nein, in Transnistrien kannst du ja nicht einfach zum Bankomaten gehen, das gibt's da nicht, sondern du musst halt Bargeld irgendwie tauschen. Mhm. Und Bargeld, das es nur dort gibt und das woanders halt nichts wert ist.
Ja.
Also eigentlich wirklich das Konzept von Spielgeld.
Ja.
Du hast wirklich transnistrisches Spielgeld. Und genau.
Hättest du von dem Geld, das du dann hast, wenigstens viel Zeug kaufen können, sodass du das nicht völlig vergebens in deiner Tasche ist, das Geld?
Naja, ich kann üppigst essen gehen.
Okay.
Also ich bin tatsächlich auch ziemlich üppigst essen gegangen. Ich habe in Transnistrien Sushi gegessen. Das kann nicht jeder von sich behaupten.
Ich von mir jedenfalls nicht, aber ich war auch noch nie in Transnistrien.
Es war sehr gutes Sushi übrigens. Also erstaunlich gutes Sushi kann man essen in Transnistrien. So, wenn ihr Adressen braucht, wenn ihr mal dort seid, kann ich euch gerne geben. Irgend so ein Parkcafé, also ganz, ganz wunderbar. Und es gibt auch sehr schöne Konditoreien mit großartigen, elaborierten Kuchen und sonstigen Schweinereientheken. Ganz herrlich. Genau, und ich war im Vergnügungspark, das habe ich, glaube ich, erzählt, bin Riesenrad gefahren, genau. Aber so richtig, ich meine, es gibt nicht so viele Läden und nee, also, aber es ist ja auch kein Zwangsumtausch, also es ist ja nicht wie in der DDR damals oder so. Du tauschst halt einfach um, damit du ein bisschen was hast für den Tag. Ja, und jetzt haben wir aber wieder eine normale Währung, die auch außerhalb der Ukraine als solche anerkannt wird, die man auch an einem ganz normalen Bankomaten ziehen kann. Man läuft so durch Odessa und denkt so, Zivilisation, Europa, Westen, geil. Also es ist wirklich wieder, du kommst wieder in eine Stadt und weißt wieder, wie die Stadt funktioniert. Es ist nicht alles irgendwie so voller stalinistischem Zeug zugeklotzt. Also du hast halt schon zum Beispiel in Transnistrien eine etwas andere Auffassung von Straßendekoration. Also stehen irgendwie mal so komische Pflanzdinger und so. Das ist also alles sehr, ja, auch irgendwie dauernd irgendein komisches Kriegerdenkmal und so. Also es ist halt wirklich so super sowjetisch. Mhm. Und Odessa, da kommst du hin, denkst so, oh, du bist irgendwie Amalfi, ja, das ist
tatsächlich so
krass
schön.
Europäisch. Okay. Es ist, also es hat natürlich auch was, noch so ein bisschen was, es ist halt so schwarzes Meer und bei uns direkt im Hotel in der Straße war noch irgend so ein Sanatorium und so, wo man auch dachte, so man möchte eigentlich sein Leben in einem Sanatorium in Odessa am Schwarzen Meer ausröcheln. Das fand ich gerade in dem Moment sehr romantisch. Aber es ist schon echt eine schöne Stadt und es ist nett und ist jetzt nicht sonderlich groß, aber halt nett. Und das hat natürlich dieses Meer. Es hat ja rundrum irgendwie Strand und Hafen. Also wo kein Strand ist, ist halt Hafen. Und ist total nett, wirklich. Also man kann da mal ein paar Tage hinfahren.
Ein paar Tage, ja. Aber auch nur.
Ja, also es ist
keine
14
Tage Urlaub in Odessa.
Nein, okay. Nee, das würde ich nicht sagen.
Auch nicht, wenn man Strandurlaub machen will.
Naja, das würde ich jetzt nicht in Odessa machen. Okay. Also das Schwarze Meer ist ja durchaus größer.
Ja.
Aber wenn man das Schwarze Meer mag und sagt, man klappert das Schwarze Meer ab oder so und guckt sich da verschiedene Orte an, in Odessa unbedingt dann doch mal irgendwie 2-3 Nächte bleiben. Also das ist schon nett. Ja, man kann auch ganz überraschend gut essen dort.
Warum überraschend?
Angenehm. Ich habe ein etwas gestörtes Verhältnis zu russischer Küche, seit ich mal im äußersten Osten von Russland war und dort in absoluten Hotelpalästen absolut miserabel gegessen habe. Ich verweise auf unsere transsibirische Eisenbahnfolge.
Ja.
Ja. Insofern russische Küche bin ich mal so ein bisschen so, wenn es dann doch schmeckt, bin ich überrascht. Ja, wir hatten ja dann einen Tag frei dort und haben eigentlich nicht allzu viel gemacht, beziehungsweise ich habe nicht allzu viel gemacht, außer ein bisschen rumzulaufen. Und dann am Abend oder ab Mittag so habe ich mich einfach an den Strand gesetzt und habe geatmet, weil ich war ja immer noch wahnsinnig erkältet. Und habe dann in irgendeinem Restaurant Lachskisch gegessen, die auch wieder wahnsinnig gut war, und Ingwertee getrunken und saß da und röchelte vor mich hin, saß auf meiner Bank. Und es kamen ungefähr 500 Hochzeitsgesellschaften vorbei und haben am Strand Fotos gemacht. Es war hochunterhaltsam.
Okay, ist das da so Brauch, dass man in Odessa heiratet und am Strand Foto-Sessions macht? Oder?
Also ich glaube, wenn man heiratet in Odessa, dann geht man zum Strand.
Aber es ist jetzt nicht so, dass alle Ukrainer nach Odessa gehen zum Heiraten.
Das wäre mir jetzt nicht bekannt, nein.
Okay, weil du sagtest 500, das hat mich ein bisschen, ich weiß, das war zugespitzt.
Aber da war halt einfach mega was los. So, es war irgendwie, also man kann da sitzen auf so einem Bänkchen und es wird einfach nicht langweilig. Mhm. Es ist ordentlich so, auch so an Werktagen kommt irgendwie so die Oma und breitet ihr Handtuch aus und geht eine Runde schwimmen. Ist irgendwie so ein ganz netter Strand. Wir waren halt noch ziemlich in der Vorsaison, weil es war ja gerade mal Mai. Das heißt, es war jetzt kein ganz großer Strandbetrieb, sondern es waren eher so ein bisschen so vereinzelte. Aber
wie ist das Wetter da im Mai?
Unterschiedlich. Also es fing irgendwie recht kühl an dem Tag, aber wurde dann doch noch relativ warm am Nachmittag, sodass man dort locker hätte schwimmen gehen können.
Okay.
Also ich glaube, wenn man ein bisschen flexibel ist und sagt, naja, jetzt ist mir noch zu kühl, jetzt gehe ich erstmal in die Stadt irgendwie ein bisschen bummeln, gehe dann am Nachmittag, wenn es wärmer wird, an den Strand oder so. Also wenn man nicht erwartet, dass es morgens schon 26 Grad hat, dann ist es super.
Das heißt, man muss auch nicht auf den Sommer warten, um nach Odessa zu fahren.
Nee, also Mai war super. Ja, genau. Schöne kleine Stadt und Dings, genau.
Kann man da sonst noch was außer essen gehen und am Strand sitzen?
Also es gibt noch ein paar Dinge zu besichtigen. Ich habe jetzt keine große Zeit und keinen großen Nerv gehabt, noch irgendwie in Puschkin-Museen zu gehen oder in botanische Gärten oder ähnliches. Aber es gibt da natürlich noch Dinge zu besichtigen, klar. Ja. Also so ist es nicht. Was ich auch gesehen habe, ist, dass es so das gibt, was in St. Petersburg, wozu wir wahrscheinlich irgendwie noch kommen müssen, weil ich war ja zwischenzeitlich noch in St. Petersburg. Es gibt so ein russisches Prinzip des Lofts. Und zwar haben die sehr viele alte Gebäude, die irgendwann mal morsch werden und zusammenfallen, wenn nicht irgendjemand drin sitzt und heizt. Deshalb werden sehr viele von diesen großartigen Altbauten, die halt gerade irgendwie keinen Investor haben und vor sich hingammeln, werden an junge Menschen mit Ambition vermietet. Das heißt, die machen da so eine Art Zwischenmiete und da sind dann meistens lauter so hippe Shops und so hippe Cafés drin und so Coworking Spaces und es gibt dann auch irgendwie, in St. Petersburg fand ich das total geil, weil da gibt es dann so das sogenannte Time Café. Da zahlst du halt nicht den Kaffee oder den Tee, den du dort trinkst, sondern du zahlst die Zeit, die du da sitzt. Und da sitzen dann halt irgendwie 300 Studenten mit Laptops und so. Also es funktioniert auch wirklich wie so ein Coworking Space. Und solche Loft, also so ein Loft habe ich in Odessa auch gefunden. Also sowas gibt's da auch. Es ist auch busy Hipness gibt's dort schon auch.
Das klingt, als wäre es eine junge Stadt.
Ja, es ist überraschend jung, fand ich auch. Also, weil man denkt so, oh Gott, das ist, da röcheln halt so Menschen in Sanatorien am Schwarzen Meer, aber nee. Also ich fand's tatsächlich, es gibt sehr viele junge Cafés und irgendwie nette Orte und ich habe dann irgendwie zwischendrin auch mal einen Kaffee getrunken, wo ich dachte, oh, in diese Bar würde ich gern abends nochmal gehen, weil ich glaube, die können hier richtig Cocktails und so. Also, nee, gibt's schon. Gibt's auf jeden Fall. Auch, ich glaube, es gibt auch ein gutes Nachtleben. Also was man so tagsüber an Anzeichen für ein gutes Nachtleben so aufnehmen kann, war schon da. Also ich glaube, das ist sehr, sehr nett. Und vor allem gibt es dort auch wieder, wenn du schon hinkommst und siehst, oh, hier gibt es Menschen mit dunkler Hautfarbe, die laufen hier rum und keiner starrt sie an. Ja. Das ist auch schon wieder so ein Zeichen von, ist ein bisschen weltoffenere Stadt als, ich weiß nicht, Chisinau. So.
Okay.
Ja, also da kommen schon eher Leute vorbei und ja.
So, und dann was hast du, also warst du in Odessa, hast du am Strand gesessen, dann seid ihr weiter, oder wie?
Dann sind wir nämlich in den Nachtzug gestiegen. Wir sind mit dem Nachtzug von Odessa nach Kiew gefahren. Der Nachtzug fährt so ungefähr um 7 abends. Und
ist ein echter Nachtzug?
Das ist ein, ja. Und die Wagen sind ziemlich genau die gleichen wie in der Transsibirischen Eisenbahn. Aha. Also ich habe mich sofort zu Hause gefühlt. Ein paar Sachen sind anders. Also das Logo, was überall in die Vorhänge gestickt ist, ist natürlich ein anderes als das russische, weil wir sind ja jetzt in der Ukraine.
Moment, wenn ich mich recht entsinne, war aber Transsib jetzt nicht irgendwie das komfortable Luxushotel auf Rädern, oder?
Nein, überhaupt nicht. Okay. Also die hatten halt diese Wagen von 1974, und ungefähr diese Wagen gibt's dort auch.
Okay.
Also es ist, ich fand es relativ komfortabel. Man kann sich das da schon ganz gut einrichten. Wir waren jetzt einfach also zu dritt im Viererabteil. Das ist nicht wahnsinnig eng oder sowas, sondern es ist durchaus okay. Wir hatten genug, einige Leute haben noch Wodka eingekauft und so. Im Nachbarabteil ging es noch ganz gut, ganz hoch her. Ich find's halt okay. Du musst dich halt drauf einstellen, dass du nicht duschen kannst, sondern Feuchttüchlein mitnimmst.
Ja, okay. Aber du bist jetzt auch nicht tagelang unterwegs gewesen, oder?
Nein, wir waren ja nur über Nacht dort. Und da geht das wirklich, das ist total in Ordnung. Und ich habe halt leider ein bisschen geröchelt, weil Mir ging es halt nicht so super. Ich habe mir dann natürlich gleich eine Teetasse geben lassen, wie man das ja so macht, wie ich das auch von der Transsib kenne. Gibt ja da so diese Teegläser in diesen Silberhalterungen.
Ja.
Und in der Transsib kann man die ja dann nicht kaufen, aber sofort verlieren und dann kompensieren bei der netten Dame, die das leitet. Okay. Und also da gibt es wirklich
Festivalbecher, ja.
Ja, ja, genau. Genau, das, also man will das einfach haben. Ja. Die in der dort sind ein bisschen anders. Es gab dort anscheinend auch das System nicht. Also sie hat mir das gleich in die Hand gedrückt und ich dann natürlich sofort zum Samovar geschlappt. Der ist auch an der gleichen Stelle wie an der Transsib. Hab mir natürlich Tee gekauft, weil ich vorausschauend bin. Und kommen irgendwie drei Schaffnerinnen auf mich zu. Nein, stopp! Ich so, oh mein Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Fällt jetzt gleich der Zug auseinander und so. Ah. Und sie wollten mir dann aber einfach nur bedeuten, dass das Wasser noch nicht heiß genug ist.
Oh.
Ja, also.
Genau. Das müsstest du bei einer deutschen Bahn erleben.
Genau, also es ist denen halt, klar, denen wäre das ja scheißegal. Aber ich bin dann einfach in 10 Minuten wiedergekommen, da war das Wasser im Samovar dann heiß und ich habe mein Teechen getrunken und alles war gut. Und ich habe dann für den Becher, den ich natürlich eingesteckt habe, dann ein sehr exorbitantes Trinkgeld dagelassen und dachte, ja, okay, das muss jetzt irgendwie gut sein. Ja, man zuckelt dann so, also wer jetzt die das alles, den Zug und so weiter erklärt haben will, der muss sich jetzt einfach die Transsib-Folge anhören, weil alles, die Betten, die Leiterchen, alles ist ganz exakt genauso.
Okay.
Die zweite Klasse ist auch ganz genauso. Es gab keine erste, glaube ich, aber es gab eine Platzkartni, glaube ich, Wagen. Platzkartni-Wagen ist die Holzklasse praktisch.
Aha.
Und dann zuckelt man so durch die Gegend und zuckelt und zuckelt und irgendwann kommt man morgens in Kiew an. Ich glaube, so gegen 10 war das ungefähr.
Link zur Transsib-Folge ist in den Shownotes zur Sendung, falls sich gerade jemand fragt, wo er die findet.
Gut. Danke.
Gerne.
Genau.
So, Kiew.
Kiew. Ja, also wir kamen in Kiew an und unser Hotel heißt Hotel Ukraina.
Mhm.
Natürlich. Und das ist mitten am Maidan, also es thront über dem Maidan, muss man so sagen. Also Kiew ist nicht so richtig kapierbar, wenn man diese ganzen Maidan-Proteste nicht kennt, weil man hat irgendwie schon das Gefühl, so wenn man da so in der Innenstadt rumläuft, du läufst alle 3 Meter an einem von diesen Maidan-Protest Ding, sie ist vorbei. Also entweder gibt es eine Infostele oder es wird irgendwie gerade hier so eine Barrikade nachgebaut oder sie informieren dich, dass hier gerade irgendwie diese und jene Polizeiprügelei stattgefunden hat und so. Also wenn man das in den Nachrichten einigermaßen verfolgt hat, das hilft dabei, Kiew zu kapieren.
Warum muss man die Maidan-Proteste kennen, um ganz Kiew zu kapieren?
Naja, vielleicht nicht ganz Kiew, aber so die Innenstadt, weil du läufst alle 3 Meter an irgendeiner Art von Gedenkstätte vorbei.
Ach so, okay, verstehe, ja.
Das ist, genau, also du willst es eigentlich wissen, weil du entkommst dem nicht in der Innenstadt.
Mhm.
Du kannst dich natürlich auch vor die ganzen Stelen stellen und das alles durchlesen, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man sich da so ein bisschen informiert. Und die haben zum Beispiel auch noch so alte Frontverläufe irgendwie mit so Paletten noch abgestellt. Und es gibt so Gedenkstätten für die Erschossenen und so. Also weil die haben ja oben in dem Hotel Ukraina, was unser Hotel war, oben auf dem Dach von diesem Hotel standen nämlich die Scharfschützen und haben dann in die Protestler reingeballert und so.
Mhm.
Also man will das, glaube ich, man will ungefähr ein bisschen wissen, was da abgegangen ist. Ja, und dieses Hotel ist wieder so eins der sowjetischeren Sorte. Offiziell ist es ein 4-Sterne-Hotel, inoffiziell würde ich sagen vielleicht so 1,5. Ist aber irgendwie ganz nett, also man kann da hin, das ist, die Zimmer sind sauber, die Zimmer sind irgendwie, aus der Dusche kommt warmes Wasser, wie man das so haben will. Ja, es ist völlig in Ordnung, es kostet fast nichts. Das Frühstücksbuffet ist auch sehr sowjetisch. Also Du kriegst da halt wirklich so Glasschüsseln mit Heringssalat.
Okay, verstehe.
Und dann gibt es so eine Tischreihe, das ist also ein riesiger Saal, weil dieses Hotel hat irgendwie auch x Stockwerke. Ja. Mhm. Vier sehr, sehr unterschiedliche Fahrstühle, die in unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterschiedliche Stockwerke anlaufen. Also es ist irgendwie komplex. Genau, und irgendwo in der Mitte ist so dieser riesige Frühstückssaal. Und in der Mitte stehen also diese ganzen Heringssalate und komische Dinge und so, weißt du, so russische Eier und sowas.
Ja.
Also so alles, was man aus den 70er Jahren noch kennt oder vielleicht nicht mehr kennen will.
70er Jahre Party, gibt's so einen schönen Twitter-Account, der immer so
Fotos. Ja, ich weiß, ich folge dem auch. Also alles, was du dort siehst, gibt es im Hotel Ukraine zum Frühstück.
Oh Gott. Ja, super.
Und auch ein Tisch an der Seite ist auch sehr geil, weil da gibt's nämlich eine riesige Flotte an Sahnetorten.
Das ist natürlich jetzt wieder verlockend, oder? Also
ja, aber halt auch so 70er Jahre Sahnetorten. Okay. Also irgendwie auch ganz, also ich fand's schon, am letzten Tag habe ich mich da durchgefressen, doch, ja.
Okay.
Ja, nee, das ist schon ganz geil. Also das will man schon haben. Und unter dem Maidan ist ein, also unter dem Hotel und unter dem ganzen Maidan ist irgendwie eine riesige Shopping Mall. Mhm. Die ist so unterirdisch und da muss man immer durch irgendwie, wenn man vom Hotel in die Stadt will. Und es gibt dort auch, da haben wir dann das letzte Essen gemacht, ein ein Räumchen, das ist, heißt The Last Barricade. Mhm. Und das war im Prinzip damals die Protestküche für die Demonstranten. Und das ist auch so eingerichtet, so, also mit sehr viel Kunst an der Wand und so lustigen Installationen und so. Und da gibt's auch ganz viele Devotionalien, die da an der Wand hängen, so aus dieser Zeit, irgendwelche Flugblätter und so Gedöns. Also das ist so ein bisschen das inoffizielle Protestmuseum auch. Da kann man aber sehr gut essen und sie haben ukrainischen Whisky, der gar nicht so schlecht ist. Sie haben sehr viel, also sie haben eigentlich nur ukrainisches Essen.
Mhm.
Ja. Ja, genau. Aber letzter Abend, da sind wir eigentlich noch gar nicht. Wir müssen nämlich noch zum letzten Tag. Und der letzte Tag komplett von morgens bis abends war ein Tagesausflug.
Okay.
Und dieser Tagesausflug führte uns in die Nähe von Kiew, ungefähr 2,5 Stunden Fahrt nach Tschernobyl.
Nach Pripyat.
Nach Pripyat, genau. Genau, ich weiß nicht, ob da lohnt es sich jetzt eventuell mal wieder so in die Flickr-Bilder reinzugucken.
Ja, habe ich schon auf, ja.
Hast du schon auf, genau. Also nach dieser Shopping Mall kommt Tschernobyl. Also man fährt dahin ganz regulär mit so verschiedenen Touranbietern.
Aha.
Da liegen auch im Hotel Ukraina, wenn man da absteigt, was ich jedem natürlich nur raten kann, weil es ist zentral und billig. Da liegen dann vorne am Empfang schon die ganzen Zettel, wo man, dass sich da irgendwie welche Touroperator dahin fahren.
Ach, das ist so wie im Spanienurlaub hier, machen Ausflug in die Tropfsteinhöhle oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
Also auch gar nicht großartig Anmeldungen und Pipapo, sondern man kann da mehr oder minder einfach hin.
Man kann da hin. Also unsere hießen, die heißen Tour Kiew ist die Mailadresse. Ich glaube Solo East Tours heißen die.
Ja.
Kann man googeln, findet man schnell. Die fand ich auch sehr okay, weil die irgendwie sachlich waren von der Führung her. Und weil es gibt welche, die machen schon sehr so auf Dark Tourism und haben dann schon so martialische Logos an ihren Bussen und so.
Ja, ich hätte gedacht, dass das wesentlich schwieriger noch zugänglich wäre, dieses Gebiet. Und hatte mich nämlich gewundert, weil in letzter Zeit es so einen Trend gibt auf Instagram, Selfies aus Tschernobyl. Und ich dachte, wie kommen die da alle hin? Aber wenn das mittlerweile so ein Ausflugsziel für Spontantouristen ist, ja, klar.
Also lustigerweise, ich habe jetzt heute gelesen, weil ich gerade den Text über Tschernobyl schreibe, ich habe jetzt heute gelesen, dass die, dass es tatsächlich auch zum Beispiel von Seiten der UN gefördert wird, weil das halt eine total strukturschwache Gegend ist.
Aha.
Und die müssen einfach, die wollen mehr Touris dorthin kriegen. Also sie hatten jetzt im letzten Jahr, glaube ich, so 80.000 im Und dieses Jahr wollen sie mindestens 100.000 haben.
Besucher
schaffen sie auch locker.
Besucher in Pripyat.
Besucher in dieser Sperrzone, genau.
Okay. Also, kann man denn da einfach rumlaufen? Du kannst doch nicht einfach rumrennen. Ich meine,
das ist
doch.
Ich erzähl dir das jetzt alles ganz genau.
Verzeihung, ja.
Ganz genau. En Detail. Also, weil ich habe sehr viele sehr uninformierte Texte auch über Tschernobyl als Touristenattraktion gelesen. Menschen verbreiten da Dinge, die einfach nicht haltbar sind. Und jetzt so. Also du kommst dorthin mit dem Bus, der hoffentlich ein etwas geschmackvollerer Bus ist als andere, die dort rumfahren. Und während wir dort hingefahren sind, haben wir erstmal schon mal Filmchen geguckt. Also es gibt so diverse Dokumentationen. Wir haben eine gesehen über, was ist da eigentlich passiert. Die war ganz gut gemacht. Auch mit den ganzen, mit alten Archivaufnahmen aus Pripyat, mit den ganzen Fernsehnachrichten, wie dann so nach und nach rauskam, was in Tschernobyl eigentlich passiert ist und so. Also wir kamen an, waren schon einigermaßen informiert und wussten auch, dass über diesem Sarkophag, über diesem Betonding, was sie dann ja drauf gegossen haben, es mittlerweile auch schon eine Eisenhaube gibt, den sogenannten, den Dome. So. Also wir kamen schon hin, waren schon nicht komplett doof. Zumal man sitzt einfach sehr lange im Bus bis da. Dann kommt man erstmal zum 30 Kilometer Checkpoint, weil es gibt zwei Checkpoints, den 30 Kilometer Checkpoints, das ist also so die äußere Sperrzone. Und dann gibt's noch die innere Sperrzone. So. In der äußeren Sperrzone leben auch tatsächlich noch ein paar Leute. Es gibt ja so diese sogenannten Self-Settlers, also diese Selbstsiedler, die dann wieder zurückgekommen sind und gesagt haben, nee, uns ist wichtiger, dass wir unser Haus haben und so.
Okay. Höre ich gerade zum ersten Mal.
Das sind teilweise auch einfach alte Leutchen, weißt du?
Denen es auch egal ist, ja, okay.
Denen, mir ist es wurscht, ich bin 70, ich will da wohnen und meine Kuh haben. Mhm. Ja. Mir machen Langzeitschäden, ist mir egal, weil so lange lebe ich eh nicht mehr.
Es gibt übrigens das auch noch als Hörtipp sozusagen. Im Rahmen des Resonator-Podcasts habe ich, wie lange ist das denn schon wieder her? Es ist einige Jahre, 2016 war das genau, eine zweistündige Sendung aufgenommen zum Thema Kernkraftwerke anlässlich des 30-jährigen Jubiläums oder wie man das nennt. Ne, Jubiläum ist das falsche Wort.
30. Jahrestag.
Jahrestag, dankeschön. 30. Jahrestag der Reaktorkatastrophe da. Das ist auch ganz interessant, weil da kriege ich auch mal ordentlich und umfassend erklärt, was da eigentlich passiert ist in diesem Reaktor und warum das passiert ist.
Genau, da muss ich das nämlich auch gar nicht so genau.
Genau, ist dann genau, einfach nochmal ein Fork, zwei Stunden an dieser Stelle mal kurz anhalten, zwei Stunden den Resonator hören und zurückkommen. Den Link gibt's
genau. In den Show Notes. Genau, wir setzen das jetzt alles voraus und fragen ab.
Genau.
Also du kommst erstmal in diese 30 Kilometer Sperrzone und das wird im Prinzip bis heute von ukrainischen Milizen irgendwie verwaltet. Und du musst dich dort anmelden, jede Gruppe meldet sich an, du kriegst ein Flugblatt, wo drauf steht, was du alles darfst und was du nicht darfst, musst es auch unterschreiben.
Was darfst du denn nicht? Oder ist die andere Liste länger?
Nee, du solltest dich zum Beispiel nicht auf den Boden setzen, du solltest deine Tasche nicht auf den Boden stellen. Das sind so die wertvolleren Dinge, dann solltest du natürlich nicht irgendwie Sachen einstecken und mitnehmen oder so.
Okay,
ja. Ja.
Es gibt wahrscheinlich wirklich Leute, die machen das, ne, und haben dann irgendwie so strahlendes Kinderspielzeug zu Hause.
Ja. Okay. Ja. Ja.
Oh Mann.
Das steht da alles for a reason, glaube ich. Ja. Genau, also nicht irgendwie Sachen anfassen, rumtragen, scheißt, in den Mund stecken. Jedes
Schild hat seinen Grund, ja.
Genau. Also, aber so die wertvolleren Tipps waren halt tatsächlich so, bleib in der Gruppe, renn nicht durch die Gegend alleine, fass nichts an, steck nichts in den Mund, so. Genau, und dann kann man da eigentlich sich ganz gut bewegen. Man kriegt ein Dosimeter umgehängt, mit dem die tägliche Strahlendosis gemessen wird. Auf der einen Seite steht, bitte nur diese Seite nach vorne, und zwar auf Deutsch. Das heißt, ich war die Einzige, die das kapiert hat. Egal, und unser Gruppenguide hatte auch die ganze Zeit einen Geigerzähler dabei, die nicht mehr so aussehen, wie wir sie aus den 80er Jahren kennen.
Also nicht mehr diese riesigen Kästen mit so einem Henkel dran und so einem, ja.
Nein. Also sie sehen nicht mehr aus wie irgendwie sehr überdimensionierte Rasierapparate oder so. Genau, man hat die ja irgendwie an so einem Henkel genommen. So, ne? Nee, das sind jetzt, die sehen im Prinzip aus wie Nokia-Handys von vor 10 Jahren.
Ah, okay. Mhm.
So, Display, Tasten. Mhm. So.
Aber ticken Klein tun Knubbelig. Die immer noch, oder?
Ja, die machen, die ticken noch und die piepen noch. Also die Geräusche, ich glaube, die werden aber mittlerweile irgendwie emuliert, diese Geräusche, weil ich nehme an, das sind die, die man von einem Geigerzähler einfach erwartet. Genau, also man fährt als erstes so an diese Stadt Tschernobyl ran und da kommt man zum Ortszeichen und die Sowjetrepublik hatte ja für jeden Ort ein möglichst pompöses Ortsschild. Also nicht einfach nur so ein Schild, sondern irgendwas Gemauertes oder was Denkmalförmiges, das irgendwie diese Stadt verkörpert hat. Und Tschernobyl hatte eben so ein Mäuerchen mit einer Stele. Auf dieser Stele thront so ein kleines Atom. Und auf dem Mäuerchen ist ein Relief mit diversen Schiffen und mit einem anscheinend einem Reaktor. Und natürlich irgendwo noch Hammer und Sichel dran, weil Tschernobyl liegt auch am Dnieper. Das heißt, die hatten dort ein bisschen Flussschifffahrt. Sie hatten also so Diverses. Das war durchaus eine funktionierende kleine Stadt.
Okay.
So, die auch sehr alt ist übrigens. Aha. Also Tschernobyl ist wirklich aus dem Mittelalter, ist schon eine alte Gründung. Hingegen Pripyat ist ganz neu. Also
Pripyat ist sozusagen die Trabantenstadt zu Tschernobyl.
Genau, Pripyat ist eine moderne Stadt, die 1970 gegründet wurde, damit die ganzen Kraftwerksarbeiter irgendwo wohnen können. Und das war wirklich so eine sowjetische Modellstadt, muss man sagen. Super toll hergerichtet, also man hatte alles, die Läden waren voll, die Löhne waren hoch, es gab Fernseher für alle, es gab Klaviere für alle, es gab Kinderspielzeug für alle, super Schulen, alles toll ausgestattet. Man wollte dort wirklich hin, also Man konnte sich wirklich glücklich schätzen, wenn man irgendwie einen Arbeitsplatz im Kraftwerk bekommen hat, wenn man irgendwie dort wohnen konnte. Ja, wollte man haben als Sowjetbürger. Fortschrittliche Stadt der Zukunft. Aber erstmal Tschernobyl. Und das ist halt nicht platt gemacht worden, weil es gab eine ganze Menge Dörfer, die tatsächlich komplett einfach platt gemacht worden sind. Mhm. Komplett rasiert wurden. Die ganzen Ortsschilder stehen jetzt in Tschernobyl an so einem Weg, wie so eine Allee im Prinzip. Da kannst du so durchlaufen. Vorne sind die halt weiß, wo du in den Ort reinfährst. Hinten sind sie schwarz und durchgestrichen, wo du in den Ort rausfährst. Genau.
Jetzt verstehe ich die Fotos bei dir, ja.
Genau. Aber es ist natürlich, mittlerweile hat es halt so ein bisschen so eine Bedeutung wie gibt's nicht mehr. Ja. Und diese Ortsschildallee ist auch so ein bisschen, wenn du da gewohnt hast. Und es gibt ja, du kannst ja da nicht zum Beispiel nicht mehr auf den Friedhof gehen oder irgendwas. Aha. Aber wenn du halt zum Beispiel deinem Opa gedenken willst, dann gehst du halt zu diesem Ortsschild und tust da ein paar Blümchen hin oder so. Also es ist irgendwie noch so ein bisschen so ein Gedenkort für die Leute, die da gewohnt haben, dass es halt doch irgendwas gibt, wo du hingehen kannst. Mhm. So. Und in Tschernobyl gibt es halt, das war ja eine voll funktionsfähige Stadt. Es gab ein Kino, es gab ein Restaurant, es gab irgendwie Kirchlein, es gab alles. Und wir sind jetzt so ein Sträßchen ein bisschen entlang gelaufen. Und da stehen so ältere Häuschen, so Jahrhundertwendehäuschen ungefähr, mit so netten Schnitztüren und Möbeln drin noch teilweise. Und die Fenster stehen auf, dann liegen irgendwie so rostende Herde im Vorgarten und es wuchert alles zu. Und es gibt hier ein Haus, da hat auch jemand was dran geschrieben. Das heißt so viel wie, es tut mir leid, mein Haus. So, ja, das ist so ein Abschiedsgruß nochmal, dass sie so dran geschrieben haben. Und die meisten Leute haben ja tatsächlich gehofft, dass sie irgendwann nochmal wiederkommen können. Genau, und dieses Gebäude mit diesen lustigen Storchenfresken dran, das ist das Kino gewesen, das ist jetzt ein kleines Museum. Ja, und das ist halt so alles so Geisterstadt. Ja. Und wahrscheinlich wurde da auch mal durchgeplündert, aber es ist halt so, ja, steht jetzt alles so leer.
Jetzt würde man jetzt so erwarten, weil man es aus Filmen so kennt, dass sich da kein Lüftchen regt und kein Vogel zwitschert. Ist das so? Nein, ne?
Nein, halt überhaupt nicht.
Okay.
Also laufen ja auch irgendwie noch so Hunde rum, irgendwie ganz gemütlich, und ab und zu fahren auch einfach mal Leute durch, weil es gibt ja immer noch Arbeiter dort. Also ab und zu fährt auch einfach mal so ein Bus mit Kernkraftarbeitern vorbei, aha, die da irgendwie noch in der Nähe beschäftigt sind. Oder es gibt ja auch noch Leute, die zum Beispiel mit dem Abbau beschäftigt sind, oder Leute, die dort in der Kantine arbeiten oder so. Also da ist durchaus immer noch Bewegung, und Leute fahren durch und Sicherheitsleute fahren mal durch und patrouillieren und so. Also du bist eigentlich nie so richtig komplett alleine. Mhm. Also da ist noch Leben so. Man kann dann auch noch in den Kindergarten gehen. Es gibt so ein Dorf in der Nähe noch. Das ist auch komplett platt gemacht worden, aber zwei Dinge gibt's dann noch, nämlich einerseits den Kindergarten und andererseits so ein zweites Kriegerdenkmal, das steht da noch so rum. Und der Kindergarten ist halt so ein ganz beliebtes Bildermotiv, auch bei so Instagrammern.
Das ist das mit den Bettgestellen, was ich bei dir sehe. Genau. Bettgestelle und die darauf drapierten Puppen.
Genau, genau, genau. Also man weiß immer bei diesen ganzen Sachen, die da so sind, weiß man nicht, ob die da so stehen seitdem, weil sie halt einfach irgendwie liegen geblieben sind, oder ob der Instagrammer das jetzt irgendwann mal dahin drapiert hat.
Also ehrlich gesagt, so wenn ich die Fotos von dir sehe, die sehen alle so aus, als hätte das nochmal irgendjemand angefasst gehabt.
Ja, ne?
Ja.
Irgendwie schon, ja. Man weiß halt nicht genau wann, aber.
Es ist zu perfekt.
Es ist zu perfekt, ne? Also das ist echt, wobei ich mir jetzt natürlich auch die perfekten Ecken irgendwie rausgesucht habe.
Ja, natürlich.
Hab,
ja, klar.
Also es gibt natürlich auch einfach Ecken, die sind schlontig und da ist halt nix. Mhm. Ja, da liegt halt nur irgendwie Scheiß rum. Aber es gibt halt wirklich so Ecken, wo du dir denkst, ja, da war der Instagrammer dran schon mal irgendwann. Und auch da in diesem Kindergarten waren wir nicht alleine, aber manchmal hast du halt auch einfach Glück und der Raum ist gerade leer und ist halt niemand gerade sonst dort drin. Und also man kann da einfach durchlaufen und kann sich umgucken. Das ist durchaus mehr, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt.
Aha.
Weil dass du da einfach so durchschleifst und schlurfst durch diese alten leeren Gänge und durch dieses Gebäude. Und also es hat immer noch so ein bisschen was Entdeckendes, auch wenn da irgendwie vielleicht vor dir oder hinter dir noch ein Bus hält. Also es hält sich noch sehr in Rahmen, muss ich sagen. Ich bin froh, dass ich jetzt dorthin gefahren bin und nicht später.
Also du meinst, das wird noch voll da, ja?
Das wird noch voll da, glaube ich. Wobei du halt auch bei einer Tour wirklich nicht alles siehst. Also wir haben jetzt ein paar Sachen gesehen, aber es gibt Fotos noch von ganz anderen Gebäuden, denen wir zum Beispiel überhaupt nicht drin waren. Du kannst, also eine Tagestour musst du dann auch mal so ein bisschen überlegen, was willst du sehen?
Okay.
Oder dein Guide fragt dich dann auch mal, wo willst du jetzt eigentlich hin? Oder es gibt Sachen, in die man zum Beispiel nicht mehr rein sollte, wie dieses alte Schwimmbad.
Weil baufällig oder?
Weil einfach, da fallen halt Kacheln runter.
Ja, ja, ja.
Genau. Also das ist schwierig. Ja, und nach diesem Kindergarten fährt man dann mal so Richtung Reaktor.
Mhm.
Erstmal kommt man an diesem Fluss Pripyat. Also Pripyat ist eigentlich der Fluss.
Mhm.
Und der war so der Kühlfluss praktisch. Und der wurde dann so kanalisiert und Richtung Kraftwerk geleitet. Man sieht dann auch noch etwas rostig, das Kraftwerk, was in Bau befindlich war und dann auch nie fertig gebaut wurde, weil kam dann was dazwischen. Und genau, man hält dann da erstmal auf halber Strecke und hat so einen schönen Blick auf diesen Kanal mit dem Kühlwasser und auf diesen Eisendome. So. Also das ist ja mit dieser Eisenhöhle, das ist ja eine relativ neue Entwicklung.
Ja.
Es war einfach so, dass dieser Sarkophag, dieses Betonding, der war mit Stahl auch verstärkt und das ist durch die Strahlung einfach komplett mürbe geworden. Das ist durchgerostet in Rekordzeit.
Aha.
Das ist denen halt wirklich unterm Hintern weggegammelt. Ja, das ging nicht mehr und das hat auch immer stärker wieder gestrahlt so. Und dann haben sie eben diese Eisenhülle entwickelt. Und zwar mussten sie das so machen, dass sie die eine Hälfte von dieser Halle 300 Meter auf der einen Seite vom Kraftwerk gebaut haben und die andere Hälfte 300 Meter auf der anderen Seite. Und dann haben sie sie von beiden Seiten in der Mitte praktisch zusammengeschoben. Mhm. Weil du kannst so eine Stahlhalle, wenn du da arbeiten musst, du kannst die Arbeiter nicht direkt über dieses Kraftwerk schicken. Das geht nicht. Das, okay. Die Strahlung ist einfach noch zu krass. Und sobald du dich halt mal 300 Meter wegbewegt hast, geht es. Ist es nicht mehr so schlimm. Und deswegen haben sie da diese fahrbare Konstruktion entwickelt und halt über dem Ding einfach zusammengeschoben. So. Was jetzt demnächst noch kommt, das ist innen, die Innenausstattung dieser Halle. Das ist nämlich nicht einfach nur eine Halle, die auf 100 Jahre angelegt ist. Und das sollte jetzt erstmal safe sein.
Die bauen da drunter das andere Ding ab, ne? Oder? Die
bauen das Ding ab. Und zwar ist das im Prinzip so eine Art Konstruktion aus lauter kleinen Roboterärmchen,
ja,
mit Bohrern und so weiter. Und die bauen diesen Sarkophag und dieses Kraftwerk ab, zerlegen es in praktisch mundgerechte Stücke. Mhm. Und dann kommen kleine Wägelchen durch Schleusen in das Kraftwerk rein oder in diesen Eisenhülle rein, werden befüllt, werden versiegelt und kommen durch Schleusen wieder raus. Mhm. Und das musst du dann halt ganz tief irgendwo im Berg lagern.
Ja.
Also das ist dann wirklich Endlagerstätte, Gorleben. Das ist halt echt fies, das Zeug, was da rauskommt. Ja, aber dann ist es halt hoffentlich irgendwann mal einfach aus dieser Gegend weg.
Aus den Augen ist es dann und früher oder später, ja, auch aus dem Sinn, bis dann unsere Urenkel beim Graben zufälligerweise drauf stoßen und das Problem,
ja,
wieder
gut, da müssten sie wahrscheinlich Fels durchbohren und dieses Zeichen nicht lesen können. Aber
ja, aber das ist ja das große Problem. Es gibt einen Forschungszweig, der nennt sich Atomsemiotik. Mhm. Der beschäftigt sich tatsächlich damit, wie kann man atomare Endlager in einer solchen Weise mit Piktogrammen ausstatten, mhm, dass davon auszugehen ist, dass auch eine Zivilisation in 10.000 Jahren noch versteht, dass das tödlich ist. Das ist echt faszinierend.
Ja. Das ist super faszinierend, ja. Und genau da braucht man es echt.
Genau.
Ja, beziehungsweise du kannst halt hoffen, dass in 10.000 Jahren sollte wenigstens ein bisschen was davon irgendwie nicht mehr ganz so tödlich sein.
Ja, klar, ja.
Also,
oder irgendjemand hat was erfunden, womit man das weiter enttödlichen kann. Wobei, ja, auch darüber reden wir in dem Podcast, den ich eben empfohlen habe, im Resonator. Nein, wird niemand erfinden.
Aha.
Kurz gesagt, es gibt das, theoretisch ist es möglich, Atommüll weiter zu zerstrahlen, mhm, dabei auch weiter Energie zu gewinnen. Aber mit jedem Zerstrahlen, also mit jedem Schritt, den du da gehst, wird das Zeug umso giftiger und ist irgendwann einfach nicht mehr handhabbar.
Mhm.
So. Fertig. Gibt halt nichts, wo drin du aufbewahren könntest, womit du anfassen könntest oder sonst wie. Dann kannst du dann höchstens noch Glück haben, dass wirklich mal jemand was erfindet. Aber ja.
Ja. Derzeit nicht so.
Nee, nicht unbedingt.
Ja, also man fährt dann so mit dem Bus um das Kraftwerk rum.
Mhm.
Da ist nicht vorgesehen, dass man sich irgendwie groß länger aufhält. Es ist auch nicht vorgesehen, dass man da große Fotoshots macht.
Sperrgebiet.
Sondern man hält, es gibt dann einen Punkt, das ist eben dieses Denkmal mit den beiden Händen, die dieses Kraftwerkgebäude halten.
Mhm.
Da hat man den Blick auf, das ist im Prinzip der genehmigte Foto-Angle für, okay, die ganze Geschichte. So, also da darfst du Fotos machen, aber alles andere ist dann schon wieder schwierig. So, also das ist auch so eine von diesen Dingen auf der Liste. Da muss man dann Folge leisten einfach. Ja, und da erfährt man dann so ein bisschen was führungsmäßig halt über den Hergang, mhm, den unsere Hörer ja schon wissen, weil sie den Resonator-Podcast, genau, gehört haben.
Braves Hörervolk.
Ganz wunderbar. Und oder sie haben Tschernobyl geguckt, die Serie, who knows. Und dann können wir ja jetzt nach Pripyat. Pripyat ist dann nicht mehr so sonderlich weit und ist im Prinzip auch das Zentrum dieser Sperrzone.
Mhm.
Und das ist halt so die sowjetische Musterstadt mit lauter wunderschönen Trabantengebäuden. Mhm. Dann gibt es ein Hotel, Dann gibt es diesen wunderschönen Kulturpalast. Das ist das mit diese Galerie mit diesen Streben.
Ah ja. Mhm.
Aber man sieht halt, dass das Ganze, diese ganzen großen Betonflächen, die irgendwann mal Straßen waren, die irgendwann mal Plätze waren, die halten echt nicht so richtig lange, ne?
Ja, wenn man nichts dran tut, kommt die Natur sehr schnell zurück, ne?
Ja, und man kann da relativ nah ran, auch an dieses Kaufhaus, was du da vielleicht siehst. Das ist auch
Wahrscheinlich Bettgestellen, Möbelladen oder was war?
Ja, genau. Also das im ersten Geschoss oben waren irgendwie so Sessel- und Möbelabteilung. Und irgendwie haben da Leute anscheinend auch was rausgeholt. Das ist irgendwann mal geplündert worden, das ja, ist klar. Ja. Die Scheiben sind natürlich auch eingeschlagen.
Gibt's irgendeine intakte Scheibe da?
Ich glaube, in den Wohngebäuden könnte es noch ein paar geben, kann ich mir vorstellen.
In den höheren Stockwerken wahrscheinlich.
In den höheren Stockwerken wahrscheinlich, ja. Also da habe ich jetzt auch nicht, doch in dem Hotel gibt's, glaube ich, tatsächlich auch noch ein paar. Aber so diese ganzen Schaufensterscheiben natürlich nicht. Mhm. Genau. Und also da sieht man dieses Kaufhaus. Also es war alles super bestückt, das war für Sowjetverhältnisse war das top alles. Genau, dann dieser Kulturpalast, da habe ich auch mal ein Foto so in den Bühnenboden gemacht. Da gibt's auch eine herrliche Sammlung an wunderschönen, verherrlichenden Plakaten, die da irgendwie so aufgestapelt waren, jetzt irgendwie so rumliegen. Genau, so, Flickr, nächste Seite. Weiter geht's. Hey. Genau. Und Pripyat hat auch einen herrlichen Vergnügungspark. Das ist auch ein sehr beliebtes Motiv. Und der hatte auch eine etwas tragische Geschichte, weil am 26. April war ja das Reaktorunglück. Mhm. Am 28. April wurde Pripyat zum großen Teil evakuiert. Mhm. Also zumindest die ganzen Frauen, die Kinder und ein paar Arbeiter sollten halt noch da bleiben, weil die mussten das ja alles noch handeln so. Und am 1. Mai sollte dieser Vergnügungspark halt eröffnen. Das heißt,
ein Neubau, der noch gar nicht in Betrieb war. Ja. Ah.
Also der war so ein bisschen mal in Betrieb. Es gibt auch Bilder, wo er mal ein bisschen läuft, aber so richtig in Action war der nie. Mhm. Nee. Das ist so ein bisschen das Tragische an diesem Ding. Also das war so die Zukunft, die da nie kam nach Pripyat. Mhm. Genau, und dann dieses etwas vergammelte, einfach diese vergammelten Holzbänke, die man da sieht. Mhm. Also man läuft sehr, sehr lange irgendwie durch eine Grünfläche, ein wunderschönes kleines Wäldchen, Birken und so. Und dann kommt man irgendwann zu dieser Tribüne und stellt fest, oh, wir sind gerade im Fußballstadion.
Das komplett überwachsen ist mittlerweile.
Das ist komplett zu. Der ganze Rasen, dieses ganze Oval, durch das man so läuft, ist wirklich so ein Wäldchen. Aha. Also unser Guide ist dann so in dieses Wäldchen reingegangen. Ich dachte so, wo will sie denn jetzt hin? Ja, was macht sie denn da im Grünen? Dann stehst du halt plötzlich vor dieser Fußballtribüne, ne? So, ja. Und alles, was Holz ist, ist halt komplett weggegammelt.
Klar.
Genau, und dann das nächste ist dann, was wir gesehen haben, ist die Schule.
Mhm. Ist das die Turnhalle, die Bilder, die ich da sehe?
Die Turnhalle, genau. Mhm. Also das ist das war mal ein Parkett, was da unten so hochgammelt.
Ah ja, stimmt, da links ist ein Basketballkorb, ja. Das,
genau.
Da rechts auch, sieh an. Ja,
ja. Und irgendwo gab es dann noch die Dinger an der von den Ringen so, die an der Decke montiert waren. Genau, und das ist die Schulturnhalle, direkt daneben kommst du in die Schule, da sind so die Klassenräume und da kann man so durchlaufen. Also es ist immer so ein bisschen schwierig, weil die Gruppen wollen natürlich überall rein.
Ja.
Es gibt aber auch Sicherheitsleute, die finden das nicht ganz so geil. Es gibt aber auch Sicherheitsleute, die bei bestimmten Gruppen dann mal so ein bisschen die Augen zudrücken.
Wovon hängt also, das ab?
Zum Beispiel, wie lange die Gruppen dort, also wie lange die diese Türunternehmen dort schon sind, wie gut sie die Guides kennen.
Okay.
So.
Ich dachte, je nachdem, wie viel man ihnen zusteckt oder sowas.
Nee, also das ist schon so ein bisschen so, die sind das, ja, ist klar, gucke ich mal in eine andere Richtung. Ja, und solange du dich halt einigermaßen okay benimmst. Also meistens hat sie dann immer gesagt, so, okay, ihr habt jetzt hier in der Schule eine Viertelstunde, dann bitte alle wieder raus und so. Und da kann man sich dann schon eine Weile umgucken und da war Gott sei Dank auch niemand außer uns, weil das so ein bisschen abgelegener ist. Und
kriegt man da eigentlich, abgesehen vom Dosimeter, noch irgendeine andere Ausrüstung? Also was weiß ich, so über Schuhe, Handschuhe oder irgendwie sowas? Oder ist das so weit ungiftig da?
Nee, das ist schon so weit ungiftig, solange du nichts mitnimmst oder dir irgendwie einen Mund steckst oder sowas. Was es allerdings immer wieder gibt, sind sogenannte Hotspots. Mhm. Also das wissen die Guides auch. Und sagen, okay, kommt mal hier rüber, hier an den Baum, dann halten wir mal hier den Geigerzähler hin, just for fun, und guck mal, hui, jetzt fängt's an zu piepen. Mhm. So, also das wissen die dann schon so, warum genau die Hotspots da nicht sind, weiß man nicht so genau. Mhm. Wahrscheinlich, weil irgendein Objekt vom Kraftwerk da mal in die Erde hinein explodiert ist.
Ah, okay.
Und jetzt dort liegt, nimmt man an. So. Und da sollte man sich dann halt vielleicht nicht den ganzen Tag hinstellen. Also das ist dann schon ungeil. Aber sonst so kann man da schon durchlaufen. Mhm. Ja. Also wie gesagt, halt nichts anfassen, bitte. Ja, auch wenn du Instagrammer bist. Ist halt nicht so gut. Ja, genau. Und in der Schule, da sieht man auch noch so ein bisschen die Dekoration, weil der 1. Mai war ja in Russland auch so ein ganz großes Ding, was mit ganz vielen Paraden gefeiert wurde und so. Tag der Arbeit natürlich, Tag des Arbeiters, des verdienten Arbeiters, des Volkes. Das heißt, in der Schule hängen überall noch so Plakate und so Wimpelchen und sowas. Also dieser rote Wimpel, der da liegt, das ist auch so ein Friedenswimpel, ne? Frieden der Erde. Aha. Und der sollte dann auch am 1. Mai irgendwann mal gewedelt werden bei einer Parade. Und ja, kam dann auch nicht mehr so richtig dazu. Jo. Aber das sieht man überall in der Schule noch, dass da so Plakate hängen, 1. Mai, babam und so. Genau. Danach sind wir noch ins Klaviergeschäft gegangen.
Es gab ein das Klaviergeschäft.
Ist so, ja, das ist so ein bisschen was, wo nicht so jeder hingeht. Weil unser Guide meinte so, das ist irgendwie total nett, aber es ist noch nicht so bekannt anscheinend. Also, weil alle wollen irgendwie ins Schwimmbad, keiner will ins Klaviergeschäft. Und die
Puppenköpfe, weil das so creepy ist.
Ja. Weil das so creepy ist, genau. Das Klaviergeschäft ist aber total nett. Also, die hatten Klaviere und Fernseher.
Ja.
Genau, sieht man ja.
Interessant auch, ne?
Ja, interessante Kombi, ne? Was man so, genau, auf der einen, also vorne die Fernseher, hinten die Klaviere. Und die stehen da auch irgendwie noch so rum und sind so ein bisschen mitgenommen mittlerweile. Hm. Ja. Genau, aber da sieht man halt, es waren wohlhabende Menschen, die dort waren in diesem Städtchen Pripyat. Die konnten sich Fernseher leisten, die konnten sich Klaviere ins Wohnzimmer stellen. Ja, das waren nicht
umso,
die Ärmsten.
Umso beschissener, dass es denen um die Ohren geflogen ist, ne? Also dann hast du dann im Sozialismus als ganz wenige Leute ein angenehmes Leben oder ein angenehmeres Leben und dann geht das mit einem Mal sowas von den Bach runter, die sind ja auf Null gelandet, ne?
Ja, schon, das stimmt. Also sie haben ja, wie die Sowjets das halt so macht, haben sie einfach eine neue Stadt angebaut, nämlich Slavutich.
Aber das ist
die Ersatzstadt fürs Pripyat.
Aber da ist mit Sicherheit das Leben nicht so komfortabel gewesen wie in Pripyat, ne?
Nee, aber es wurde natürlich auch ordentlich gesponsert und die Leute haben auch so, also ganz gute Versorgung und alles bekommen und fette Schulen und so, ja.
Okay.
Und das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, nicht mehr ganz so.
Aber man hat sie nicht einfach umgesiedelt und dann da verrecken lassen sozusagen.
Nein. Also Slavutich ist mittlerweile, also die haben auch irgendwie, das haben wir dann auch in der Doku gesehen auf dem Hinweg. Und ja, das kippte dann so ein bisschen in so eine doch irgendwie sehr propagandistische Richtung. Aber auch wenn man das abzieht, glaube ich, haben sie sich mit Slavutic wirklich Mühe gegeben.
Okay.
So, also man hat das Gefühl so, okay, und jetzt ist das Kernkraftwerk nicht mehr da, was machen wir jetzt mit den Leuten? Jetzt müssen wir überlegen, was wir mit dieser Stadt machen, weil das ist, war irgendwie so eine sterbende Stadt. Und dann haben sie irgendwie angefangen, das zu so einer Sonderwirtschaftszone zu erklären, dass halt sich dort Betriebe ansiedeln und so weiter und haben halt wirklich überlegt, so wie kriegen wir das jetzt hin und auch irgendwie Kultur gefördert bis zum Schlag mich tot und so. Also verrecken lassen, nee, das schon, das dann doch nicht. Genau, und das war dann eigentlich auch schon fast die Tschernobyl-Tour. Es gibt noch eine Sache, nämlich den sogenannten Russian Woodpecker. Das Kurzwellensignalanlage.
Ja.
Genau. Also das war etwas sehr, sehr Seltsames. Und zwar stand das auch in der Nähe von Tschernobyl. Da fährt man dann auch gleich noch vorbei. Und diese Duga-3-Radarsystem heißt das Ding offiziell. Dieser Woodpecker heißt der, weil er, wenn man das Radio angemacht hat oder Funkanlagen, hat man so ein Klopfen gehört die ganze Zeit, wie so ein Specht. Genau, und dadurch
niemand
hat sich
wusste so genau, was das sein sollte.
Niemand wusste, nicht mal die Leute vor Ort wussten Bescheid, was das sein sollte. Und das hieß eben Duga Tschernobyl. Und das sieht im Prinzip aus wie eine sehr, 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 sehr große Federkern-Matratzenrost, so, den man aufgestellt hat horizontal. Und das Ding ist wirklich, du stehst da und guckst hoch und es hört irgendwie überhaupt nicht mehr auf und du guckst nach rechts und nach links und es hört irgendwie überhaupt nicht mehr auf. Es ist einfach ein riesiges, bizarres Stahlgestell. Völlig krass. Und das Ding ist, die haben den Leuten erzählt, so, ja, das, nee, das hat mit dem Fernsehen zu tun, das ist eine Sendeanlage fürs Fernsehen.
Tatsächlich ist es ein Überhorizontradar gewesen.
Genau, also man wollte damit,
man hinter den Horizont gucken konnte.
Man wollte damit irgendwie Raketenbewegungen frühzeitig erkennen. Aber irgendwie hat es nicht so richtig geklappt, soweit ich da informiert bin. Also uns
was,
haben sie.
Ist auch was, wo man sich nächtelang einlesen kann. Also vom Woodpecker ausgehend gibt's noch viel mehr solche Sender, auch ganz obskure Dinger, die ganze Zeit on air sind. Wo nichts passiert, aber ab und zu liest mal irgendjemand was vor und dann passiert wieder nichts, wo auch davon ausgegangen wurde, dass es Sender sind, deren Signal eigentlich nur ist, dass sie aufhören zu senden. Also sobald der Sender nicht mehr sendet, ist irgendetwas vorgefallen und so. Da kannst du, da gibt's Literatur ohne Ende, das ist ein super spannendes Gebiet. Ja.
Also so ganz so deep drin bin ich noch
nicht. Super. Aber vor Jahren habe ich mich da mal reingefühlt. Das ist toll.
Also es wird ja jetzt seit 2013, gibt es wieder einen Woodpecker.
Ach.
Genau, und zwar gibt es das neue, das heißt nicht mehr Duga, sondern das heißt Container. Und das wird irgendwo anscheinend in der Region Nischni Nowgorod steht das rum. Und die Sendeanlage und die Empfangsstation steht in Kovilkino, wo ist das? In Mordwinien auf, what? Das, keine Ahnung.
Mordwinien habe ich auch noch nie.
Also irgendwie so irgendwo in Russland.
Irgendwo dahin.
Ja, aber doch interessanterweise doch relativ weit westlich noch. Aber genau, das ist nicht die, das ist nur die Empfangsanlage, die man halt auch braucht. Die Sendeanlage gibt es dann auch.
Haben Sie die denn auch gefunden oder haben Sie die noch nicht gefunden?
Also, die gibt es irgendwie. Achso,
das war jetzt Nizhny Novgorod, war der Sender und dieses Kaputnien war.
Genau, genau. Also, die gibt es jetzt irgendwie und das ist auch nur, man weiß es nicht ganz genau. Und es gibt aber, das ist halt dieses Nachfolgesystem. Ja. Und jetzt steht hier in der Wikipedia, bis 2018 soll eine weitere Station im fernen Osten Russlands gebaut werden. Ja. Bis 2020 sollen insgesamt 6 Stationen betriebsfähig sein. Also irgendwie ist das anscheinend immer noch total hip. Und damals bei den Duga-Anlagen war wohl das Problem, dass die damaligen Computer mit der Datenmasse schlicht noch nicht so richtig geil zurechtkamen. Und das jetzt allerdings heute deutlich anders ist.
Super.
Ja, und die stehen halt wirklich so mitten im Wald und überragen diese wirklich hohen Tannen deutlich.
Mhm.
Oh genau, die Tannen, das ist nämlich auch noch interessant, weil es gibt da den sogenannten Red Forest. Und das war der Wald in der Nähe des Reaktors. Der hat sich nämlich rot gefärbt. Also die ganzen Nadeln haben sich rot gefärbt.
Boah, gruselig.
Und sind genau durch die Radioaktivität, also nach diesem Unglück.
Mhm.
Und mittlerweile sind die irgendwie wieder nachgewachsen und so. Aber in diesem Wald, wenn du da durchfährst, also wir sind durchgefahren mit dem Bus ganz normal auf der Straße. Und da hat unser Guide hat mal dann so den Geigerzähler hochgehalten und meinte so, jetzt, ich lese jetzt mal die Zahlen vor. Und dann fuhren wir durch den Wald und es fing frenetisch an zu piepen und die Zahlen gingen deutlich hoch. Und dann fuhren wir aus dem Wald wieder raus und es beruhigte sich dann so wieder. Ja. Also dieser Wald, dieser Red Forest, den es halt voll erwischt hat, der ist auch immer noch, da will man nicht picknicken.
Und keine Pilze sammeln.
Keine Pilze sammeln. Nein.
So, jetzt bist du aus Tschernobyl zurück. Was hast du dann gemacht?
Genau. Ja, dann haben wir unseren Abend gehabt in der wunderschönen Last Barricade, haben fürstlich getafelt. Und dann am nächsten Tag, genau, dann hatte ich ja noch die Mission, mir eine Bluse zu kaufen, weil wir kamen nämlich an, am Tag der Wischwanka. Die Wischwanka ist die ukrainische Trachtenbluse.
Mhm.
Und wenn in der Ukraine Tag der Wischwanka ist, also dieser Feiertag, dann laufen tatsächlich alle Mädels und Jungs in diesen, oder nicht alle, aber ich sag mal so 80%, laufen in diesen Blusen rum. Und das ist so das ukrainische Identitätsmerkmal so. Und irgendwie waren die aber komplett ausverkauft. Ich habe es dann aber trotzdem noch geschafft, eine Wischwanka zu kaufen, die irgendwie meinem ästhetischen Sinn entsprochen hat. Und damit habe ich dann den nächsten Tag verbracht. Bin also irgendwie stumpf durch Kiew gestapft, einfach die Straße hoch und runter. Und Kiew ist eigentlich auch sehr nett, muss ich mal sagen. Das ist zwar sehr sowjetisch, so von die Hauptstraße ist super sowjetisch, also so Prunkstil, Zuckerbäcker-Style, ne?
Aha.
Also nicht so dieser ganz strenge Stalin-Stil, sondern mehr so mit hier ein Schnörkelchen und dort noch ein Kapitell und so.
Wie kommt's?
Gute Frage, das habe ich noch nicht rausgefunden.
Okay.
Irgendwie, ich nehme mal an, eine andere Epoche.
Okay.
Also, die werden ja wahrscheinlich auch irgendwie
ein bisschen älter sein als Stalin.
Stilepochen. Okay,
genau.
Gehabt haben da mit ihr.
Ja, man erwartet vom ehemaligen Ostblock halt, dass die praktisch alles geschleift und durch Plattenbauten ersetzt haben, aber haben sie natürlich auch nicht.
Haben sie auch nicht, nee. Und da haben sie sich halt tatsächlich ein bisschen Mühe gegeben mit den Häusern. Und das ist ganz nett dort. Also irgendwie so bräunliche Steine, bräunliche Kacheln. Wirkt irgendwie recht warm und recht angenehm dort in dieser Stadt. Und ich kann über Kiew auch nix Böses sagen. Das
und das will was heißen, wenn du nicht.
Ja.
Irgendein Haar findest du ja immer in der Suppe.
Ja, also nee, aber Kiew und Odessa, das ist echt sowas, das kann man mal machen. Also so ein bisschen Ukraine-Tour, vielleicht nochmal irgendwo aufs Land oder vielleicht nochmal irgendwo am Strand. Das ist durchaus angenehm. Also
du hattest vorhin noch St. Petersburg angeteasert. Warum sehe ich denn davon keine Fotos bei dir?
Ja, die habe ich noch nicht bearbeitet. Ich bin noch nicht nachgekommen. Das muss ich noch machen alles. Das können wir dann auch irgendwie noch mal verschieben, weil wenn ich die Fotos habe und alles, dann kann ich die auch von St. Petersburg erzählen.
Echt, das rechtfertigt eine dritte Sendung Osteuropa.
Im Prinzip ja.
Damit habe ich nicht gerechnet und das Publikum auch
nicht. Wir können jetzt einfach so weitermachen,
ja.
Weil ich nämlich im September mache ich nämlich noch eine Wolga-Fahrt, damit ich mein Russisch auch anwenden kann.
Moment, du bist also nach Kiew, bist du nach St. Petersburg und wohin noch? Oder war da?
Also die Reise war jetzt erstmal zu Ende. Dann bin ich nach Hause gefahren.
Moment, nach Kiew bist du nach Hause gefahren, oder?
Nach Kiew, von Kiew aus bin ich nach
Hause gefahren.
Das heißt,
St. Petersburg ist dann ja sowieso eine Extrasendung.
Das ist eine Extrareise, aber wir kommen aus diesem Osteuropa so schnell nicht mehr raus dieses Jahr. Das so viel kann ich dir schon mal versprechen.
Oh, da freue ich mich doch.
Ne?
Ja.
Man ist da ja auch viel zu selten, finde ich, weil es ist so nah.
Ich noch nie.
Das ist totaler Quatsch, weil von Kiew
Skandal.
Fliegst du in 2 Stunden hin. St. Ja. Petersburg sind auch irgendwie so 2 Stunden 20.
Jetzt leide ich ein wenig unter Flugscham, also ich versuche Fliegen zu vermeiden.
Ja, das tun wir ja alle.
Aber der Witz ist ja, ich meine, ich lebe in Berlin, ich muss mich hier nur in ein Auto setzen oder in einen Zug und bin in wenigen Stunden in Osteuropa.
Das stimmt.
Und zwar in einem Osteuropa, das von Westeuropa extrem verschieden ist, und ich habe außer Prag noch nichts gesehen in dieser Richtung.
Ja, und auch, also dieses Bukarest fand ich auch auf den ersten Blick wirklich sehr, sehr nett, und es ist auch nicht weit.
Ja.
Also da kann man auch wirklich hinfahren. Das ist von Prag aus nicht mehr die Welt.
Ja.
Und wirklich, also einfach alles noch nicht so super touristisch. Also Prag fand ich jetzt schon ziemlich.
Ja, Prag ist eine westliche Stadt. Also das kannst du, ja.
Total. Und Prag ist halt ziemlich überlaufen einfach.
Extrem überlaufen. Jetzt, also wir waren zweimal im April da, da geht's. So, und da haben wir schon gedacht, so, boah, was ist denn hier auf der Karlsbrücke los? Und der Wirt meiner Lieblingsbar, der besten Bar in Prag, dazu gibt's auch eine Sendung, einen Vrind, den habe ich nämlich interviewt. Link gibt's in den Shownotes. Der spricht fließend Deutsch und der sagte, ihr habt überhaupt noch gar nichts gesehen. Das ist ja noch nicht mal Saison. Mhm. Und er sagte, das ist, du kannst in der Hochsaison kannst du auf der Karlsbrücke praktisch nicht gehen. Also du schiebst dich da, wirst halt mit einer Masse so durchgeschoben. Ich vermute mal, das ist dann so ein bisschen wie Venedig im Sommer.
Oh Gott, ja.
Ja, genau.
Ja. Barcelona oder so, ja.
Da war ich auch noch nicht. Aber was ich so tragisch finde eigentlich ist, es ist jetzt 30 Jahre nach dem Mauerfall und wir,
man kennt
und
das ich rede nicht,
ich,
ne?
ich eigentlich rede ich natürlich nur von mir, und man soll nicht von sich auf andere schließen, aber ich glaube, ich spreche für die Mehrzahl der Deutschen, vor allen Dingen der Westdeutschen. Wir haben es nach 30 Jahren noch nicht geschafft, uns Osteuropa so zu erschließen, wie wir uns West- und Südwesteuropa erschlossen haben. Jeder war schon mal in Spanien, Italien, Frankreich, den ganzen Scheiß, die ganze Küste lang. Aber
und die ächzen so vor Overtourism, ja. Also die wollen uns echt nicht mehr sehen. Ja. Also weil da kommen schon so viele Amis und so hin, ja. Also da rennt jeder hin. Also da sollten doch wenigstens wir, die wir es irgendwie besser wissen, weil wir so nah sind, sollten doch dann vielleicht dann sagen, nee, machen wir mal nicht Lissabon, fahren wir doch mal nach Bukarest.
Ja.
Ist auch schön.
Das wäre eigentlich die Hausaufgabe für den Westen.
Ja.
Und da beziehe ich mittlerweile sogar die sogenannten Ossis mit ein, weil ich bezweifle sehr, dass irgendwer, der jetzt Mitte 20 ist oder sowas, sich Richtung Odessa orientiert, also sich stärker Richtung Odessa orientiert, als dass er sich vielleicht Richtung Barcelona oder sowas orientiert.
Ja, und du bist halt auch beim Partygespräch, bist du natürlich, hast du gewonnen, ne? Wenn du sagst, alle so, ja, ich war in New York, ich war in Odessa, ne?
Ja. Ja, stimmt, das kannst du nur deinen intellektuellen Freunden erzählen, die dann sagen so, oh, aha, Augenbraue heben.
Oh, Pushkin.
Genau. Na gut, wir geloben Besserung und fahren nach Osteuropa in Urlaub, zumal du es ja auch noch nicht so zerrissen hast,
Nein, das kannst du aber auch nicht machen, weil Osteuropa hat einfach auch andere Startbedingungen, ja.
Das stimmt, ja.
Die haben ja einfach irgendwie mal dieses ziemlich lange so totalitäres System gehabt und bis sie Leute, die da runtergewirtschaftet haben und so, die fangen einfach jetzt mal ein bisschen anders an.
Ja.
Und da muss man schon andere Maßstäbe haben. Ich kann ja auch, wenn ich jetzt irgendwie in Burundi bin, kann ich ja auch nicht verlangen, dass die jetzt ein blitzblankes Klo im Busch haben. In Peking ist das was anderes. In Peking, da denen nämlich das übel, wenn die kein ordentliches Klo haben.
Ja, ich erinnere mich dran.
4000 Jahre Zivilisation und kein sauberes Klo in Peking.
Ja, ich glaube, über nichts hast du auch öfter noch mal so Seitenhiebe als über China gemacht, ja, hier in der Sendereihe.
Das ist schon ein bisschen krass.
Bevor das jetzt noch ausufert und wir internationale Konflikte heraufbeschwören, Andrea Diener, vielen Dank.
Dankeschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.